Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Prayerland Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hier bekommst du Impulse für deinen Glauben, Ermutigung für dein Gebet und Inspiration für gelebte Spiritualität mitten im Alltag. Schön, dass du da bist. Jetzt geht's los.
So, ihr Lieben, ich begrüße uns mal von hier unten. Das mache ich bewusst, weil die Prediger manchmal so weit weg sind, hinter der Kanzel. Das distanziert auch nochmal. Und ich finde die Zugewandtheit und die Nähe in dem, was wir leben als Christen, sehr, sehr wichtig. Schön, dass ich da sein darf, wieder mal bei euch, rausgerissen aus dem Rennen meiner Rente. Inzwischen habe ich gelernt, dass das Wort Rente von Rennen kommt. Und dann immer mal wieder hält man an und darf irgendwo sein. Ich predige sehr selten, tut mir sehr gut, mich einfach reinzusitzen, irgendwo gar nichts tun zu müssen. Das ist schon richtig cool, das dürft ihr ganz oft. Ich habe meinen Teil überschrieben mit: Du reflektierst den Himmel. Du reflektierst den Himmel. Ich bin froh, und die Aussage, die löse ich nachher auf, ich bin froh, dass das Licht funktioniert. Hier. Würde das nicht funktionieren, dann würde ich heute Abend eben nicht in so viele hell leuchtende, weitgehend freundliche Gesichter schauen, sondern in etwa, sage ich mal, 70 schwarze Löcher. Dein Gesicht wäre nichts anderes wie ein schwarzes Loch. Aber das Licht ist da. Also, der Blick in den Thronsaal, damit beginne ich gleich mal mit der Bibellesung. Thema: Du reflektierst den Himmel. Ein bisschen ungünstig. Jesaja, Kapitel 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich, so schreibt Jesaja, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim, also Himmelsengel, schirmende Engel, Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll, und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: weh mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, also sprich, ich bin Sünder. Denn ich habe den König, den Herrn der Heerscharen gesehen mit meinen Augen. Soweit bis hier an dieser Stelle. Ich habe hier eine kleine Menorah mitgebracht. Ihr wisst, das ist das Symbol der Juden, das entzündet wird. Und für mich ist das oft ein Symbol für den brennenden Dornbusch, der wieder ein Symbol für die heilige Gegenwart Gottes ist. Und als Moses an den Dornbusch kommt, was sagt Gott zu ihm? Zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Heiliger Grund, die Gegenwart Gottes. In der Offenbarung lernen wir, dass, ich sage es mal so, in den ersten Kapiteln, dass jede Gemeinde sowas wie eine Menorah im Himmel stehen hat. Und die große Frage ist: Hat diese Gemeinde eine Relevanz im Himmel oder nicht? Und wenn nicht, sagt dieses Wort der ersten beiden Kapitel der Offenbarung, wenn nicht, dann tut Gott diese Menorah, diesen Leuchter ab. Bringt nichts im Himmel. Ist nur ein totes Möbel. Hat eine Gemeinde aber Relevanz im Himmel, dann brennt er auch eure Menorah brennt im Thronsaal Gottes und hat hoffentlich Relevanz dort. Und ich würde mal sagen, wir versuchen Folgendes, dass wir am Anfang meiner kleinen Ausführung, dass wir die entzünden, leuchten lassen als Symbol. Und es wäre schön, wenn 7 Leute von euch jeweils eine Charaktereigenschaft oder eine Wahrheit aussprechen, die ihr denkbarerweise aussprechen würdet, wenn ihr vor Gott in seinem Thronsaal wärt. Was könntet ihr aussprechen? Hilfst du mir, das anzuzünden? Ich verflechte mich da immer. Okay, wer fängt an? Wir sind im Thronsaal Gottes. Was könnte ein Wort, ein Begriff sein? Heilig, heilig. Oder? Barmherzig ist der Herr. Allmächtig bist du Gott. Treu bist du Gott. Gerecht bist du. Ewig bist du Gott, unwandelbar ewig. Und du bist schlicht die Liebe. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich ehrfurchtsvoll vor ihm beuge. Dankeschön, Matthias. Nun ist das Thema ja nicht ein Randthema, das ihr noch nie gehört habt. Und mein Problem ist ein bisschen, wer weiß was. Zielgruppe sehr breit gestreut, ist immer ein bisschen schwierig. Ich möchte zumindest auf einige Argumente, auf einige Gedanken hinweisen, die vielleicht wirklich hilfreich sind. Habe euch deswegen dieses Blatt geschrieben und mitgegeben, damit ihr in Ruhe das für euch raussuchen könnt zum Schluss, was gerade für dich relevant ist. Vielleicht hast du gerade einen Gedanken, den du brauchst und Gott sagt, ich will dir den geben. Vielleicht hilft dir das dabei. Also, was ich sagen will, also ich habe das gerade genossen, mit euch diese Anbetungszeit zu haben, aber genießen tue ich auch Sahne, Eis, Schnitzel, wie auch immer. Und die Frage ist das nur auch so eine andere Form von Genuss, halt so schön zu singen, oder ist es mehr? Das ist die Fragestellung. Oder ist es mehr, wenn wir über Anbetung, den Auftrag, klingt schon ein bisschen zu sachlich, den Auftrag der Anbetung sprechen. Ist es mehr? Und da möchte ich ein bisschen zurechthelfen. Ich fange mal da an, wo ich vorher ein bisschen irritierend mit den Gesichtern das gesagt habe. Jeder von uns, jeder Mensch ist auf seine einzigartige Weise eine Spiegelung Gottes. Also zunächst sowieso geschaffen zum Ebenbild, als Ebenbild Gottes. Und deine Berufung ist, dass du ein Spiegel bist, in dem sich Gott mit seinem Wesen, seinem Willen, das, was ihn ausmacht, spiegelst. Das ist meine, das ist deine Berufung. Und wir werden mal, wenn wir im Thronsaal stehen, wie ich es eben gelesen habe, wir werden mal, oh, Wahnsinn, da wird uns das erstmal richtig bewusst werden, dass in der Tiefe unserer Existenz eine Berufung ist, die direkt in der Beziehung mit Gott zu tun hat. Und zwar so, dass wir ihn spiegeln dürfen in dieser Welt. Was braucht man zu einer Spiegelung? Also ein Spiegel, schon klar. Was braucht man noch? Ein Ebenbild, ja, wird dann in der Spiegelung, entsteht das Ebenbild Licht. Ohne Licht gibt es keine Spiegelung. Und deswegen sagte ich vorhin, das möchte ich so ein bisschen in euer Herz schreiben, dass ihr auch die Dramatik so erahnt. Ich sagte vorher, wenn wir kein Licht hätten, wenn wir das Licht ausmachen, würden hier alle Rollläden, die es nicht gibt, runterlassen, dann würde ein jedes eurer freundlichen Gesichter zu einem schwarzen Loch werden. Lauter schwarze Löcher würden hier rumsetzen. Komisch, weil eigentlich an eurem Gesicht würde sich nichts verändern. Gesicht ist Gesicht, Haut ist Haut, Nase, Auge und so weiter, was wir halt so haben im Gesicht. Aber ohne Licht wären wir alle nur schwarze Löcher. Der ganze Raum wäre schwarz. Ich war Dekoration, alles wäre schwarz. Nichts wäre sichtbar, erkennbar. Nichts würde auf uns wirken. Und deswegen ist diese Frage des Lichtes, das von Gott ausgeht, im Gegensatz zur Dunkelheit, zur Finsternis, das entscheidende Element, dass du mehr bist als ein schwarzes Loch. Mit anderen Worten, ohne Licht haben wir keine Ausstrahlung, keine Identität. Wie sollte ich euch unterscheiden, wenn es hier Nacht wäre, ohne Lichtquelle? Keine Identität. Wir könnten im Grunde gar nichts tun, weil wir Licht brauchen, um uns selber zu finden, um miteinander zu reden. Rede mal, kann man schon machen, aber wenn wir hier jetzt eine Diskussion machen würden und hätten kein Licht, wäre alles richtig schwierig. Der Mensch ist geschaffen als eine Spiegelung des höchsten Wesens, der Schönheit Gottes, die sich in deinem Wesen, deinem Gesicht, deiner Art spiegelt. Spiegelung der Wahrheit Gottes soll es sein. Heiligkeit und Gerechtigkeit haben wir genannt vorher, der Liebe und der Gnade Gottes. Das heißt, dieses Licht und dein Gesicht stehen in einer Wechselwirkung. Du empfängst das Licht dieser Lampen und du strahlst es wieder ab, sonst könnten wir nicht kommunizieren. Ich würde euch ja nicht sehen und ihr mich auch nicht. Das ist eine Wechselwirkung. Und so ist das zwischen Gott und Mensch. Es ist eine Wechselwirkung da. Du erwachst nur aus der Existenz des schwarzen Loches, in dem das Licht Gottes auf dich fällt. Und naturgemäß reflektierst du das wieder. Also du kannst es ja fast gar nicht verhindern, wenn es hier dunkel ist und ich leuchte dir ins Gesicht. Dann sehe ich dich. Warum sehe ich dich? Weil dein Gesicht auf einmal reflektiert. Sonst würde ich dich ja nicht sehen. So funktioniert das zwischen Gott und dem Menschen. Dieser Kreislauf, so habe ich hier geschrieben, es ist wie ein Herzenskreislauf. Das Herz pumpt alles Leben in den Körper und der Körper führt es zurück ins Herzen. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann leben wir noch ein paar Minuten und dann sind wir tot. So funktioniert der Kreislauf. Gott strahlt auf uns. Und die Frage ist, reflektiert der Mensch geistlich gesehen dieses Licht oder absorbiert er es? Und wenn wir diese geistliche Wahrheit jetzt mal versuchen anzuwenden auf Menschen, dann gibt es in den Heerscharen von Menschen, den Massen von Menschen, zwei Sorten. Es gibt reflektiert strahlende Persönlichkeiten, Gesichter, und es gibt unzählige schwarze Löcher. Menschen, die das Licht Gottes nur absorbieren und nicht zurückstrahlen, sind, vielleicht ist das ja die Hölle, sind schwarze Löcher. Das macht mir Not. Manchmal laufe ich durch die Straßen und denke, wow, ihr versucht alle zu strahlen, aber geistlich gesehen sind viele von euch, so leid es mir tut, schwarze Löcher. Für Gott seid ihr, solange ihr das nicht zurückstrahlt, also annehmt und zurückstrahlt, seid ihr schwarze Löcher. Damit sie mir bei der Metapher von Licht und Finsternis, Gleichnis von Licht und Finsternis. Der Mond kann traumhaft schön sein. Verliebt in der Mondnacht. Ist das nicht schön? Auf einer Bank, richtig so Vollmond. Die Bäume leuchten und so weiter und so fort. Und der Mond erscheint als ein strahlend schönes Objekt. In Wirklichkeit ist der Mond eine kalte, tote, dunkle Wüste, grau, staubig. Der Mond hat nichts, was schön ist. Nur er reflektiert das Licht der Quelle, der Sonne. Deswegen ist der Mond schön und nur deswegen. Machst du die Sonne aus oder verbirgst sie, hast du ein Problem mit dem Mond. Den siehst du nämlich gar nicht mehr, den gibt es nicht mehr. Sie reflektiert, der Mond reflektiert lediglich das Licht. Das heißt, im Grunde könnte man fast von einer Illusion sprechen. Es ist kein wirkliches Licht. Der Mond ist kein Licht, der Mond ist ein Reflektor. So wie es mit dem Menschen in Bezug auf das Urlicht Gottes sein soll. Also Metapher von Licht und Finsternis, der Mond ein farbloses, lebloses, dunkles Teil. Gott, nur Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Und alles Licht außerhalb von Gott ist nur eine Spiegelung, geistlich gesehen. Alles ist nur Spiegelung. Es gibt so viele schön leuchtende Dinge in dieser Welt. Sie sind alle nur eine Spiegelung. Keine Blume hat ein Eigenlicht im Grunde. Du gehst über eine Blumenwiese im Frühling und du machst das Licht aus. Dann hast du gar nichts mehr. Da siehst du dich. Völlig egal, ob du auf einer Blumenwiese bist oder im Keller, im Kohlenkeller. Ohne Lichtreflexion ist das gar nichts. Nur was ins Licht gehalten wird, wird sichtbar übrigens. Wenn du, sagen wir mal, draußen, nehmen wir mal das Streulicht weg und so weiter, und du hättest eine Lichtquelle hier irgendwo, ne? Hättest draußen sonst nichts und du würdest rausgucken. Also es ist keine Wand gegenüber, kein Haus. Du würdest rausgucken, obwohl hier vielleicht eine ganz helle Lichtquelle ist. Was würdest du hier sehen? Nichts. Das wäre dunkel. Der Weltraum ist voller Licht. Es gibt ja Milliarden und Abermilliarden von Sternen. Der ist voller Licht, aber du siehst den Weltraum nicht. Du siehst nur schwarz. Die Luft, das ist eine Illusion, das ist eine Reflexion. Die Luft leuchtet nicht, die Luft reflektiert, deswegen ist die blau. Ich habe ein bisschen ein Problem mit Rot- und Gelbreflexion, deswegen kommt das Blau mehr durch und wirkt so schön blau. Die leuchtet nicht, die reflektiert nur. Und wenn jetzt draußen diese Lichtquelle wäre, du müsstest etwas ins Licht halten, was auch immer es ist, auf einmal denkst du, oh, da draußen ist ja Licht, das wird ja reflektiert. So funktioniert das mit dem Licht, so funktioniert das mit Gott und uns. Anbetung, ihr Lieben, Anbetung ist im tiefsten Sinne Empfangen von Gott alles, was mit seinem Licht zu tun hat. Empfangen, realisieren im Herzen und widerspiegeln, zurückspiegeln. Wir empfangen Liebe und wir lieben zurück. Das machen wir doch nicht selber. Ihr liebt, sagt die Bibel, weil Gott euch zuerst geliebt hat. Wir empfangen Wahrheit von Gott. Blase ich das aus hier? Wir empfangen Wahrheit von Gott und wir spiegeln sie wieder in unserem Bekenntnis, in unserem Leben, in unserem Glauben. Wir empfangen sehend, riechend, schmeckend, hörend. Wir empfangen Schönheit. Und wir reflektieren sie zurück. Hinterm Haus bei uns ist ein, wie heißt das, fällt mir wieder nicht ein, wie heißen die Bäume, die jetzt gerade so wunderschön blühen, mit so großen Blüten? Magnolien, das ist es. Dieser Baum, der ist schon, ich bin vor 50 Jahren, vor 48 Jahren bin ich hierher gezogen, an der Bibelschule habe ich ja studiert und bin an dem Baum vorbeigelaufen. Vor fast 50 Jahren hat der mich schon fasziniert. Ich stehe da vor und denke, boah, wunderschön. Also im Moment gibt es Magnolienbäume, da haut dich's um. Und das macht was mit mir. Und dann stehe ich davor und dann in mir reflektiert das. Und ich bin dankbar. Und ich sage, lieber Gott, das hast du wieder wunderbar gemacht. Und ich darf wieder zuschauen. Ich darf das wieder genießen. Wir empfangen, realisieren und spiegeln zurück. Das schafft hoffentlich eine große Demut. Anbetung hat sehr viel mit Demut zu tun. Ich finde es... Es ist eine große Ehre für den Mond, dass Millionen von verliebter Pärchen und auch normaler Leute schon gesagt haben, ist der nicht wunderschön? Das ist wirklich eine Ehre für den Mond. Der ist nicht schön. Der reflektiert aber das Licht der Sonne so wunderschön. Das macht's aus. Wir reflektieren, was wir empfangen. Materiell gesehen bist du eine Schaufel Erde. Mehr bist du nicht. Aus Erde genommen, die Erde wirst du werden. Materiell gesehen. Sehr deprimierend. Ich mache ja viele Beerdigungen für Leute, die nicht in der Kirche sind. Ich kriege die zum Schluss alle. Vor allem, wenn eine Urne da ist. Da sage ich, Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Kann ja nicht sein, dass Tante Erna nichts anderes ist wie eine Schaufel Erde. Also materiell sind wir nichts anderes. Aber die Würde deiner Persönlichkeit, die Schönheit deines Lebens, deiner Gestalt, deines Geistes, das ist ein Geschenk, das Gott hineinstrahlt in dein Leben. Und die Materie ist nur der Träger, das Instrument dazu, das Gefäß sozusagen. Das schafft Demut. Wir sind eine Schaufel Erde. Aber wenn Gott in dich hineinhaucht, da kommt aus Gott seine Kraft, seine Liebe, seine Inspiration, auf einmal wird der Mensch, auf einmal wird aus einer Schaufel Erde eine wunderschöne Frau oder Mann oder Kind oder was auch immer. Und wir stehen davor und denken, wow, was ist das Schönste, was Gott geschaffen hat, ist der Mensch. Deswegen ist auf jeder Zeitschrift natürlich auch ein Mensch drauf. Na, wenn man gute Werbung machen will, nimmst du irgendeinen besonders gut aussehenden Menschen und klatscht ihn vorne drauf, weil der Mensch auf den Mensch reagiert. Das ist nur ein Haufen Dreck. Abgesehen von der Inspiration, die Gott geschenkt hat, die Lebendigkeit, die Schönheit, das Leben, das ist von Gott. Und wir spiegeln das nur wieder. Das schafft Demut, finde ich. Es ist eine Ehre für den Mond, so strahlend am Himmel leuchten zu dürfen, weil er eigentlich farblos dunkel ist. Ich Mensch bin aus Staub, Erde, Asche, aber spiegle etwas, was weit über mich hinausgeht. Das strahle ich wieder aus. Und die Frage ist, wo ich das hinstrahle. All dies schafft in mir eine tiefe Ehrfurcht. Boah, denke ich, Schaufel Erde, Jürgen Grün. Oder wie auch immer. Staunen. Dankbarkeit. Ich darf sein. Liebe. Ich bin aus Liebe gemacht. Da liebt mich einer, dass er mich einzigartig in der Weltgeschichte gemacht hat. Dich, sagt Gott, wollte ich, weil ich dich liebe von Ewigkeit her. Wertschätzung. Dann aber, ich gehe einen Schritt weiter, dann aber gibt es eine ganz andere Kraft in dieser Welt. Die gefallene Schöpfung wird genau das bekämpfen mit Verführung, mit Lüge, mit Täuschung, mit Fake. Das heißt, während normalerweise die von Gott kommende Inspiration und Schönheit, die mich gedacht und gemacht hat, zurück muss zu Gott, das ist der natürliche, der göttlich gewollte Kreislauf, kommt eine Kraft und lenkt das um und verbiegt das und setzt die Lügen rein. Zum Beispiel die Lüge, ach, ich bin sowieso nichts und ich kann nichts und ich sehe blöd aus, ich habe nicht die optimale Figur, wie die Mädels da auf den Postern immer und so weiter. Auf einmal kommen die Lügen ins Spiel, Fake, Täuschung. Der Satan war, wenn wir das richtig verstehen aus diesen Texten Ezekiel und Jesaja, er war im Begriff der gottreflektierenden Schönheit. Also man könnte vielleicht sagen, nichts und niemand in der Welt, in der Schöpfung, hat die Schönheit Gottes mit all den Nuancen so reflektiert wie Lucifer, wie Satan. Und das Normale, das Natürliche, das Selbstverständliche wäre gewesen, er hätte das Anbeten zurückgespiegelt. Und er hat das behalten. Also den Spiegel sozusagen rumgedreht. Kann man ja mit dem Handy machen. Ne? Man hat ein Handy, Handy ist eigentlich ein Foto. Wenn ich jetzt das so mache, dann mache ich normalerweise ein Foto. Habe ich euch jetzt auf dem Bild, ich mache es nicht, aber ich könnte es. Was der Mensch macht oft, was Satan gemacht hat. Also die meisten Fotos sind was heutzutage? Selfies, ja, dreht das gerade rum und so weiter. Das ist die, also ich sage nicht Selfies, aber das ist die Mentalität des Teufels, das Ding rumzudrehen und sich selber so göttlich hoch ernst zu nehmen, sich zu spiegeln oder alles Licht zu vereinnahmen, um selber Gott zu werden. Und das ist die Gegenkraft in dieser Welt zu dem Allernatürlichsten und Höchsten, was es gibt, nämlich die Anbetung der eigentlichen Urquelle. Er hat das Licht vereinnahmt, wurde dabei selber dunkel, denn ohne Gottes Licht geht das eben nicht mit dem Licht. Und nun lässt er Menschen vom Licht des Mondes leben. Jeder hat so seinen Gott, sein Göttchen irgendwie. Sie beten alles Mögliche an. Das sind Monde, reflektierende, entweder Gegenstände oder irgendwelche Ideologien. Das sind Monde, aber keine Quellen von Wahrheit und Liebe. Die Mentalität des Teufels ist Selbstanbetung und die Verführung zur Selbstanbetung und dass man Monde anbetet oder Erde oder achtet statt der Sonne, um im Bild zu sein. Und zur satanischen Wegführung von Anbetung Gottes gehört, finde ich sehr wichtig, er vertauscht die Preise. Er vertauscht die Preise von Anfang an. Wie war das in der Paradiesgeschichte? Da war ein Baum, der war gar nicht so wichtig von seiner Frucht her, was immer es war. Aber der Satan hat ein anderes Preisschild hingemacht und sagt, diese Melonen, Äpfel, Bananen, egal, diese Frucht, das ist das Eigentliche, das braucht ihr. Das ist anbetungswürdig, ihr werdet sein wie Gott. Hat ein Preisschild hingemacht, das Beste, das Teuerste, das Wertvollste. Und so ist es mit dieser Störung der Anbetung. Der Satan versucht, deine Preisschilder auszuwechseln, was wichtig und nicht so wichtig ist, was wirklich wertvoll ist und nicht wertvoll. Wie sagt man zur Anbetung auch bei uns? Lobpreis. Preisschilder auswechseln. Lobpreis heißt, das Richtige in angemessenem Maße zu preisen. Es gibt so eine kleine Geschichte, konstruiert natürlich, wie dass ein Dieb einbricht in ein Kaufhaus und der klaut gar nichts, sondern der tauscht die Preisschilder aus. Die von den Papiertüten nimmt er den Preis, ne, 42 Cent, und tut sie auf eine Armbandkette irgend sowas. Und umgekehrt. Und zum Schluss ist in dem Kaufhaus alles durcheinander. Da stimmt nichts mehr. Falsche Anpreisung sozusagen. Preise stimmen nicht. Und das führt zum Chaos, weil das Wertvolle auf einmal wertlos wird und umgekehrt. Und erst irgendwann mal, wenn man die Geschichte zu Ende denken würde, irgendwann versteht man, oh hoppla, ich glaube, ich bin über den Tisch gezogen worden. Die Menschen werden vom Satan über den Tisch gezogen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch über den Tisch gezogen werden, weil wir falsch einpreisen. Leben hat so vieles zu bieten. Teufel ist immer da, um zu sagen, das brauchst du noch und da ist was wichtig und das ist so hochpreisig. Und wir gehen danach und die Bibel sagt, manchmal kann was ganz anderes wertvoll sind. Deine Kinder, deine Ehe, deine Freunde, deine Gemeinde, dein Dienst, dein Mitmachen, deine Demut. Das ist wertvoll. Demut, nicht in dieser Welt, da ist Demut nicht wertvoll. Das wird ausgetauscht, das Preisschild. Also er vertauscht die Preise. Wir preisen das Falsche. Und das alles nimmt den Menschen das Licht, die Liebe, das Leben, die Hoffnung. Es nimmt ihm Gott, auf den er total angelegt ist. Wenn du diesen Kreislauf von Strahlen aufnehmen und wieder zurückpreist, wenn du das an der verkehrten Stelle machst, dann läuft sich das tot. Wer immer sich seinen eigenen Gott schafft, wird im Tod enden, in der Nacht, in der Dunkelheit, weil das sind Monde. Und ohne das Licht Gottes sind die Monde nichts, sie sind dunkel, sie sind leblos. Also ich will damit sagen, es ist ein kosmischer Kampf um die Wahrheit deines Lebens, um die Wahrheit der Welt schlechthin. Ein kosmischer Kampf, in dem... Warum Gott auch immer es noch zulässt, dass der Teufel diese Wirkungen Macht hat, indem diese Mächte versuchen, die Preise umzustellen, damit du ja nicht angemessener, gesunderweise zurückspiegelst zur Sonne des Glaubens, sondern dass du abgelenkt wirst und mit irgendwelchen Monden Verbindung aufnimmst. Kosmischer Kampf. Also Prüffrage hier, was dir am wichtigsten ist, was deine Gedanken, dein Streben bestimmt, ist vielleicht dein Mond, den du anbetest. Ist das nachvollziehbar? Darf ich mal fragen, könnt ihr verstehen, wie wichtig das ist für Anbetung? Oder liegt da jetzt nur aus Höflichkeit? Stehen wir, das ist dahinter, das, hinter diesem Phänomen, wir, deswegen sagte ich es vorher, es ist angenehm, es ist ein Genuss, so anzubieten. Aber es ist auch ein Genuss, mal einen guten Film zu gucken oder Banane zu essen oder wie auch immer. Das ist mehr, da steckt mehr dahinter. Anbetung, also Lobpreis, ich hoffe, dass ihr ab heute das Wort preisen ganz anders versteht. Wenn ihr in einem Laden einen Preis seht und fragt, ist das eigentlich angemessen oder ist das überteuert? Dass ihr das übertragen könnt auf die Lebensfrage schlechthin. Ist das eigentlich angemessen? Oder zahle ich den Preis, der eigentlich für die Sonne gemeint ist, für einen Mond? Anbetung ist also Proklamation der Wahrheit in einer Welt voller Lüge. Anbetung heißt den satanischen Lügen trotzen. Was wir hier singen, für uns ist das normal. Für die Umgebung der Leute, die hier wohnen, ist das bescheuert, das ist verrückt, von vorgestern, überholt. Und wir glauben dem Wort Gottes, dass das die Wahrheit ist. Wir spiegeln die wieder in unseren Liedern. In der Anbetung widerstehen wir dem Satan und seinem Einfluss der Verlogenheit und der Verführung. Wir widerstehen der Umdeutung der Preise im Lobpreis. Und wir lassen den gesunden Fluss wieder fließen. Es geht nicht, dass ich meine Adern, Venen, Arterien, dass ich die an der Milz anschließe. Die müssen ans Herz und vom Herzen kommen. Das ist die von Gott geschaffene, gelegte Stelle. Das Herz. Gott ist das Herz, von dem alles fließt und zu dem alles hinfließt. in der Anbetung durchbrechen wir die Dunkelheit und vertreiben sie, sodass das Licht einkehrt. Keine dunklen Löcher, sondern strahlend helle Gesichter, die Licht Gottes reflektieren. Und wenn du beleuchtet bist in diesem Sinne, das Licht nur nicht wegabsorbierst, dann erhellst du auch deine Umgebung. Gilt übrigens überhaupt, wenn Gott dein Herz erfüllt und dein Leben prägt, dein Reden, dein Denken, deine Ausstrahlung, dann machst du etwas mit deiner Umgebung. Dieses Licht geht weiter, wie der Mond immer noch ganz viel Licht weitergibt, obwohl es gar nicht hat. Wir haben es auch nicht, aber wir bekommen es von Gott, wir strahlen es in unserer Umgebung. Also, als jemand, der den wahren Gott anbetet, ich werde ein harmonisierter Wohlklang seiner Schönheit. Ich darf mit drin sein in diesem Wohlklang, den er sich erzeugen will durch seine Schöpfung. Und ich schütze mich, weil ich weiß, der Dieb kommt in der Nacht, nicht im Licht, sagt Jesus. Der Dieb kommt in der Nacht und raubt. Und je weniger wir im Lichtfluss von Empfangen und Anbetung sind, desto mehr kann geraubt werden. Also jetzt kann man fragen, habe ich zwar aufgeschrieben, aber ihr könnt das gerne mitnehmen. Auf der einen Seite, Rückseite habe ich geschrieben, was stört, was hindert. Habt ihr beide Seiten, Rückseite auch, ne? Was stört, was hindert, denkt mal in Ruhe darüber nach, muss ich ja jetzt hier nicht runterlesen. Oder was hilft mir? Was hilft mir? Ich sage nur ein paar Sätze, vielleicht zu mir, wie ich es mache. Also zunächst mal ist ganz wichtig, dass wir ein bisschen mehr verstehen, was Anbetung ist. Es ist wirklich wichtig, es verstanden zu haben, damit es nicht nur so ein Gefühlsduselding ist. Und dass wir Ja dazu sagen, und zwar gegen alle Rückschläge. Und dass wir Gott bitten, dass er uns hineinnimmt in den Fluss. Mach ich, will ich. Andere könnt ihr lesen. Ich habe zum Beispiel Bibelworte, das ist ein ganz schönes kleines Heftchen, geht in zwei Seiten auf, muss ich jetzt mal überlegen. Ich schreibe mir die für mich wichtigsten Bibelworte da rein. Und die strahlen auf, die machen was mit mir, die kommen an bei mir, die reflektieren mich, die prägen mich. Das geht dann nachher wieder von mir aus, mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich schreibe mir wichtige, also früher habe ich das rausgeschnitten aus den Losungen. Und das gehe ich immer wieder durch. Da habe ich mindestens 4 so Stapel inzwischen in den Jahrzehnten gewonnen. Ich lasse das auf mich wirken. Das prägt mich, das beleuchtet mich. Das macht mich hell, das macht mich lebendig. Das gibt mir eine Kraft zur Liebe, zur Hoffnung, zum Glauben. Und ich lese das immer wieder durch, dass es hinstrahlt zu mir. Oder ich zünd mir mal zu Hause, das mache ich tatsächlich mal öfters, oder wenn ich mich mit meinen Prayerland-Leuten treffe, mein Projekt, dann zünd mir fast immer so eine Menorah an. Ich habe gemerkt, wir leben auch ein bisschen von den Symbolen. Und wenn ich mir zu Hause, wie wir es gerade auch gemacht haben, mit 7 Gedanken zu Gott so eine Menorah anzünde, dann macht das was mit mir, wenn die da steht. Nicht im magischen Sinne, aber es ist ein Symbol, das mir hilft zu verstehen, Gott ist mit seiner Liebe und Gnade und Gerechtigkeit und Heiligkeit, was immer er gesagt hat, er ist gegenwärtig. Und diese Gegenwart, die strahlt mich an. Ich nehme sie auf und ich lerne sie wieder zu strahlen, und zwar an der richtigen Stelle. Zum Schluss will ich euch noch ein kleines Bild zeigen, wenn ihr in der Technik da oben noch da seid, über die Gestaltung meiner Anbetungszeit morgens. Kriegen wir das Bild? Bitte? Ah, hier? Ach, da, okay. Falsche Richtung. Okay, also ich weiß nicht, das könnt ihr nicht lesen, natürlich nicht. Das ist, mache ich inzwischen nicht mehr so oft. Früher, als ich noch im Dienst war, fast jeden Tag, jeden zweiten wenigstens. In der Renne komme ich nicht mehr dazu. So oft, aber oft genug mache ich das noch. Das ist eine Anbetungszeit. Sagt euch gar nichts, ne? Oder? Wenig? Und ich sage das deswegen, weil ich gemerkt habe, jeder hat seine ganz unterschiedliche Art. Du hast eine andere Art wie ich. Und die musst du finden, suchen, Gott danach fragen. Aber meine Art hat sich herausgestellt, weil ich immer so große Probleme gehabt habe, konzentriert zu bleiben, dran zu bleiben. Und meine Gedanken, ich male meine Anbetung und mein Gebet. Das ist eigentlich ein weißes Blatt. Für euch ist das gelb. Aber dieses Gelb sind mit einem Filzschreiber bereits etwa 15 Striche, mit denen ich sage, Herr, das Licht deiner Liebe, erfülle unser Volk und Land, erfülle deine Kirche, deine Christenheit, erfülle die verfolgten Christen. Könnt ihr hier nicht lesen, aber alles, was gelb ist, ist ein kleiner Strich, deswegen wirkt das Ganze gelb. Die roten Striche von links nach rechts, und einer ist noch unten und einer oben, der linke Strich, ich bete Gott an und sage, ich bin erlöst, allein durch das Blut Jesu Christi. Und ich reflektiere das zurück. Zweiter Strich, dann gegen Mitte, heißt, ich bete Gott an darüber, dass mir Tag für Tag vergeben wird. Und der nächste Strich, dass ich gereinigt werde. Wieder ein Strich runter mit so einem Filzschreiber. Dann sind rechts drei Striche, die bedeuten für mich, ich bete Gott an, dass er mich heilt und heiligt und befreit. Oben der Strich, der Querbalken, der auch ein Kreuz darstellt, für das ich ihn ehre. Dieser Strich heißt, wie Moses das Blut des Lammes über sein Haus gemalt hat, ich bete Gott an, dass mein Haus beschützt und behütet ist. Ganz oben, das sieht man nicht so gut, in der Mitte ist eine Krone, die male ich. Und sage, Herr, du bist Gott und König und Herr und nur du. Und links und rechts sind zwei Siegesfahnen. Und mit denen bete ich Gott und sage, du bist der Sieger. Du bist der Sieger. Und ich male das hier. Und dieses kleine Gemälde oder wie man immer es nennt, ist den ganzen Tag auf meinem Schreibtisch. Also mein Gebet geht mit, meine Anbetung geht mit. Dieser Mittelstrich. Na, der ist Gold, was sieht man nicht so, von oben nach unten. Der heißt, die Gnade Jesu Christi, sind drei Striche, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit mir. Und ich bete Gott darüber an. Die Gnade Gottes ist mit mir, hallo. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit mir, das ist den ganzen Tag vor mir, sonst flattert mir weg. Und dann gibt es oben, ich sage nicht jetzt alles, dann gibt es oben die Punkte, rechts und links von diesen Strichen, da zähle ich alle Wesensarten auf, die mir von Gott einfallen. Du bist Gott, absolut, souverän, einzigartig, du bist eins. Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gott von Ewigkeit her, nicht geschaffen, keine Voraussetzung. Niemand hat dich gemacht, niemand hat dir etwas gegeben. Du konkurrierst mit niemand, allmächtig bist du. Und allgegenwärtig und allweise und ewig bist du. Und von dir kommt alles, zu dir geht. Also ich kann das inzwischen sowas von auswendig. Das springt inzwischen ein und springt aus mir raus und reflektiert sich. Und dann kommen noch verschiedene Gebetsfragestellungen, die da drauf sind. Auch Namen natürlich. Da ist unter anderem auch euer kleiner Jakob drauf, für die ich dann immer wieder bete. Also vielen Dank, das ist okay. Also ich will nur sagen, das muss niemand nachmachen, aber ich habe so darum gerungen, gebetet, dass Gott mir meine Art der Anbetung zeigt, was es für mich ist. Und ich glaube, er hat es für dich auch, aber du musst deins und nicht meins finden, damit dein Kreislauf von Licht, von Empfangen und Geben und Aufleben dadurch in Gang kommt. Danke. Kannst wieder wegmachen, das Bild oben. Damit lasse ich es mal. Jetzt können wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Wenn euch das nicht ganz verwirrt, dann entweder ihr kommentiert das oder ihr fragt was. Und ich versuche, bestmöglichst noch Antworten zu geben. Bitteschön. Braucht ihr einen Moment? Könnt ihr gerne haben. Das ist, was ich sage. Ich speise was ein und dann darf es zurückkommen. doch nochmal unser Blatt angucken, wo das draufsteht. Ja, bitteschön. Ganz laut und deutlich.
Hier hast du wirklich herausgefunden, was deine Art ist, Gott anzubeten.
Also zunächst mal habe ich richtig Geduld gebraucht, weil ich allerlei, ich sag mal so, relative Sackgassen auch hatte. Und dann durch Try and Error, also ausprobieren, das und das fand ich gut. Es gibt ja, das ist nicht das Einzige, ich kann mich auch einfach mal hinsetzen und Anbetungsmusik oder überhaupt schöne Musik hören. Ich gehe durch den Wald, ich genieße die Natur und so weiter. Das ist nur ein Ding, aber das ist sehr speziell für mich. Und das habe ich irgendwann mal gemerkt. Ich habe angefangen, das zu malen und ich denke, wow, was macht das mit mir? Was macht das mit mir? Und auf einmal war das so präsent, dass ich gedacht habe, ich hab's. Ne? Aber ich gehe auch gerne in den Wald, jetzt im Frühling. Wow, ist eine feste Anbetung für mich. Wer hat Fragen oder Anregungen? Muss ja nicht alles von mir kommen. Habt ihr verstanden? Also sie fragt, was hält mich lebendig? Oder meine fließende Bewegung zwischen Gott und mir, was hält das lebendig? Also eines der wichtigen Dinge habe ich für mich gemerkt, dass ich Platz machen muss. Also wie so eine Art Fasten. Ich bin so ein multi-interessierter Mensch. Und ich habe ganz große Probleme, mich dann auf das ganz Wesentliche konzentrieren. Ich spiele, glaube ich, 6, 7 Instrumente, aber keines spiele ich wirklich gut. Warum? Weil ich da mal ein bisschen gespielt habe und da mal ein bisschen und mit dem ein bisschen und da ein bisschen. Und ganz am Anfang, da ist schon eine größere Begabung da, ganz am Anfang habe ich alle möglichen Leute, bin ich denen abgedüst und einer nach dem anderen hat mich dann überholt. Ich habe Freunde, die spielen sowas von gut Gitarre, kann ich nur hinterher gucken. Ich habe Freunde, die spielen sowas von gut Schlagzeug, kann ich nur hinterher gucken und mit anderen Sachen auch. Also wir sagen, aussortieren. Ich habe lernen müssen, ich muss Entscheidungen treffen, auch gegen Dinge, die mir Spaß machen, um mich zu konzentrieren. Opfer bringen dafür, ich sage mal, das ist diese Preisfrage. Was ist es wert, tatsächlich genügend Zeit zu kriegen und was ist eher etwas billig, hat sich aber vielleicht aufgeblasen in meinem Leben. Und wenn ich nicht immer wieder ausräumen, bewusst sage, das und jenes mache ich nicht, zu diesen Gebeten, die da formuliert waren, gehört auch, da steht ein kleines No. Also ich bete dafür, dass Gott mir hilft, mit Weisheit Nein zu sagen. Das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, dann dass ich es tue. Also, ich meine, das kennt ihr ja alles auch, dann mache ich das mal 2 Wochen nicht mehr. Und dann, bis ich mich dann wieder überwinde, sage ich, ich will das mal wieder, muss ich, will ich. Und so eine Überwindung, und dann mache ich es und denke, oh, ist das gut. Gib mir das Kraft, baut mich das auf. Also, ich muss immer wieder überwinden, um dann zu erleben, wie das Licht kommt rein und es reflektiert sich und es fließt etwas. Nur zum Beispiel, ne? Könnte ich aber viele Sachen nennen. Habe ich auch ein paar aufgeschrieben. Ja, andere Fragestellungen? Das ist schon mal gut, dass sich jemand erinnert. Manchmal gehe ich aus dem Gottesdienst raus, wo ich gepredigt habe und frage mich eine Stunde später, über was habe ich nochmal gepredigt? Ist das sehr ermutigend. Ja, ich kann mich nur dunkel erinnern. Das war ein bisschen anderes Thema. Das geht natürlich immer auf diese Fragestellungen zu. Ja, nee, kann ich mich im Moment mit dem großen Plakat nicht erinnern. Aber ich glaube, dass das schon ein bisschen ähnlich war in die Richtung. Ich habe das vielleicht größer gezeigt damals. Also das Schöne für mich in dem Ding ist, dass das ist dann vor mir. Ich schreibe auf die andere Seite dann so die Tages-To-Dos drauf. Und wann immer ich drauf gucke, wen ich anrufen soll oder was ich jetzt als nächstes mache, habe ich immer im Blick, diese Gebete stehen vor Gott, das ist so Wohltun. Und dieses reflektiert sich. Ne? Ich kaufe mir extra schöne, gute Goldstifte, um das zu malen. Schöne Farben, um das zu malen, hat Gott verdient und so weiter. Ja, weiß ich leider nicht mehr. Ich kann mich aber erinnern daran, dass ich es gemacht habe. Sonst noch Anmerkungen, Fragen? Könnten wir damit schließen, dass wir mal das Licht ausmachen hier? Nur, dass wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Gibt es hier jemanden, ein Herr des Lichts oder eine Herrin des Lichts oben? Könnt ihr mal? Ja?
Ich finde dieses Bild des Reflektierens so ein spannendes Bild. Gerade dieses Thema Anbetung ist so gewaltig. Es ist eigentlich alles und ist nichts, weil man es nicht greifen kann. Was ist es eigentlich? Was können wir Gott bringen, um ihn anzubeten? Wir können ihm gar nichts bringen. Und letztendlich ist diese Reflexion eigentlich das Einzige, was wir tun können, dass wir das, was er in unser Leben hinein scheinen lässt, dass wir das an ihn zurückgeben. Und das ist etwas, was für mich das sehr greifbar macht, und auch etwas von diesem Opfercharakter nimmt, weil wir können Gott nie genug Opfer, nie genug geben. Aber das, was er mir gibt, das will ich ihm dankbar zurückgeben. Danke für dieses Bild.
Also leider noch jetzt hier ein bisschen hell mit der Kerze. Aber vielleicht ist es ja gerade richtig. Das ist das einzige Licht, das jetzt noch da ist. Und nur weil dieses Licht brennt, erkenne ich noch die Gesichter. Wenn ich das jetzt auch ausmache, wird es ganz schwierig, wenn sich jemand meldet, ich sehe das nicht mehr. Wenn mich jemand grimmig anguckt, sehe ich es nicht mehr. Wenn mir jemand zulächelt, ich sehe es nicht mehr. Es ist die Reflexion. Also, ich mache das mal aus. Und dann werden wir einfach mal 1-2 Minuten ruhig in der Stille. Rollläden habt ihr keine? Wenn ich jetzt die Streichhölzer noch finden würde, die finde ich nicht, weil es so dunkel ist, dann könnte ich eine Kerze nach dem anderen anzünden und alles wäre wieder rückwärts. Ah, du hast die geklaut. Ja, siehst du, der Dieb kommt bei Nacht, ich sag's ja. Ja. Gut, dein Gesicht sehe ich jetzt schon mal und du reflektierst es schön mit einem Lächeln. Hätte ich jetzt nicht gemerkt in der Dunkelheit. Und du strahlst es mir zu, das ist auch mal schön. Dankeschön. Ich wünsche euch von Herzen, dass in eurer Gemeinde, und ich vorher hatte den Eindruck tatsächlich und war sehr dankbar, dass das nicht verkommt zu einem Ritual. Kürzlich sagte ein Freund und Mitarbeiter von mir, mit dem ich schon seit 45 Jahren zusammenarbeite, er sagte, früher haben wir dafür gekämpft, in den Gottesdiensten diese Anbetungslieder zu singen, weil die damalige, frühere Generation das nicht wollte. Und er sagte, heute ist es so, dass sich die oft so banalisieren. Na dann, wir haben das kürzlich noch, vorher noch gesprochen, dann machen wir Lobpreis. Ja, wo gibt es denn sowas? Wir machen Lobpreis, sagen wir. Ne? Das ist allgemeine Art, darüber zu reden. Aber wir können Lobpreis nicht machen. Wir können empfangen, Hände aufhalten, Herz aufhalten, erbitten und dann reflektieren. Der Mond macht den Schein nicht, den er uns schenkt. Er empfängt und er gibt. Und wenn wir in unseren Anbetungszeiten, eure Lobpreiszeiten, Gott preisen, dann lasst uns verstehen, dass der Preis sowas von hoch ist, wertvoll, kostbar. Das kostbare Blut Jesu Christi, die kostbare Gnade, sagt die Bibel. Sowas von kostbar. Wir lassen uns das nicht austauschen. Und das darf nicht banalisiert werden, so zum lockerflockigen Ritual. Das darf fröhlich sein, es darf auch unbekümmert sein, aber es ist ein hochwertschätzendes Preisen der allerhöchsten Wertschätzung Gottes gegenüber, Lobpreis. Ich mache das, wenn wir eine Veranstaltung machen bei unserem Prayerland-Projekt und so weiter. Ich mache das oft so, wir hatten kürzlich so einen Tag der Stille, das geht von morgens 9 bis 17 Uhr. Ich arbeite mit 3 Liedern, manchmal 4, aber eher 3. Und die 3 Lieder, die gucken wir uns sehr gut an, in die vertiefen wir uns. Die nehmen wir auf in ihrer Botschaft. Und dann singen wir die ergriffen davon. Und oft erlebe ich es gerade umgekehrt. Da werden gerade mal 12 Lieder runtergespult, gesungen. Und es ist alles auch nett und schön. Ich freue mich ja auch dran. Aber ob das ist, ob diese Wertschätzung tatsächlich reflektiert wird, also lasst uns an dem Thema dranbleiben. Beauftragt gegen die Lügen dieser Welt, diese falschen Anbetungen, diese Vertauschungen der Preisschilder. Wir proklamieren Wahrheit und Liebe, Erbarmen, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit. Wir empfangen sie, wir erkennen sie und wir geben sie weiter. So, wir können wieder Licht machen. Dankeschön. Danke, dass ihr das mitgemacht habt.
Schön, dass du heute mit dabei warst. Wenn du mit uns in Kontakt kommen willst, dann melde dich gerne über Instagram oder auch über unsere Webseite. Beides findest du in den Shownotes verlinkt. Nun wünschen wir dir noch einen schönen und gesegneten Tag. Bis bald.